Ja, ihr Lieben, ich freue mich, heute Morgen mal das erste Mal seit jetzt anderthalb Jahren bei euch hier in Kreuztal zu sein. Wobei das Gebäude, muss ich sagen, ist mir gar nicht unbekannt. Ich bin früher hier mehrere Jahre in den Jugendkreis gegangen, der unten im Keller stattgefunden hat, im Undercover. Und ja, war auch gut mit Samuel verbunden, der hier wohnte und ja, euer Pastor war längere Zeit. Ja, so freue ich mich, bei euch zu sein und mit euch über eigentlich einen der Grundsteine des christlichen Lebens nachzudenken. Und ich möchte heute nicht einen ganzen Abschnitt angucken, kein ganzes Kapitel, sondern einen einzelnen Vers. Ich glaube, dass manchmal wir die Tiefe, die in Gottes Wort enthalten ist, diese unendliche Tiefe in diesen einzelnen Sätzen nochmal ganz neu verstehen dürfen, wenn wir uns eingehend damit beschäftigen. Ich habe den Herrn schon öfters gebeten, als ich im Gebet war, und habe ihm gesagt, Herr, mach mich zu einem Beter. Mach mich zu einem Beter. Und ich habe das Gefühl, gerade in diesem Jahr ist das Thema Gebet sehr, sehr wichtig für mich. Ich denke, nicht nur dieses Jahr, auch alle zukünftigen Jahre, aber am Anfang des Jahres, da haben wir ein Gebetsvers-Wichteln gemacht. Wir haben uns nicht irgendwelche Sachen geschenkt in unserer Gemeinde, sondern wir haben uns Verse, Bibelverse zugewichtelt. Und da hat mir eine junge Dame diese Karte hier geschenkt. Und da steht drauf, Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und spannenderweise, am selben Tag habe ich ein Buch geschenkt bekommen von David Brainerd, ein junger Gebetskämpfer. David Brainerd ist ungefähr so alt geworden, wie ich heute bin. Sehr, sehr früh gestorben. Aber dieser junge Mann war ein leidenschaftlicher Beter und hat viele, viele große Männer und Frauen Gottes inspiriert, einfach nur durch sein Gebetsleben. Jonathan Edwards, John Wesley, den großen Missionar Jim Elliot. All diese Männer haben dieses Gebetstagebuch von ihm gelesen und wurden inspiriert dadurch. Und ja, so sagte man mir, David, ich glaube, im kommenden Jahr wird dieser Vers, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wird eine große Rolle spielen. Und ich möchte euch einfach mal einen Eindruck geben in dieses Gebetsleben von diesem jungen Mann. Seite über Seite sind hier Tage beschrieben, wie er sein Gebetsleben verbracht hat. Dienstag, 15. Juni 1742. Ich empfand eine brennende Sehnsucht nach Gott. Am Nachmittag, als ich mich in die Stille zurückgezogen hatte, konnte ich nichts tun, als dem Herrn sagen, er wisse ja, dass ich nur nach einem verlange, nach ihm selbst, und dass ich nichts anderes erstrebe als Heiligkeit, weil er ja mir dieses Verlangen ins Herz gegeben hat, werde er es auch erfüllen. Ich fühlte mich völlig losgelöst von mir selbst und dem Herrn ergeben. Sonntag, 20. Juni. Ich verbrachte viel Zeit allein. Meine Seele streckte sich sehnsüchtig danach aus, heilig zu sein. Aber Gott schien meinen Wunsch nicht zu erfüllen. Ich hungerte und ich dürstete danach. Dienstag, 22. Juni. Morgens verbrachte ich 2 Stunden im Gebet und Nachsinn über Gottes Wort und erfreute mich daran. Als ich mich gegen Abend zum Gebet zurückzog, fühlte ich den sehnsüchtigen Zug nach Gott in meinem Herzen. Und später empfand ich eine beglückende Gelassenheit und Hingabe an den Willen meines Herrn. Und so weiter und so fort. Ein ganzes Buch voll Gebetstagebuch von einem jungen Mann, der diesen Vers ernst genommen hat. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dieser junge Mann, David Brainerd, er hat verstanden, wenn ich das so lese, worum es beim Gebet geht. Nämlich um eine Beziehung zu Gott. Das heißt ja, das Gebet eines Gerechten. Und ich glaube, Das Gebet ist der natürlichste Weg im Bau der Beziehung zu Gott. Ein Kind teilt sich ganz natürlich seinen Eltern mit. Es möchte nah bei Mama und Papa sein. Und andersherum ist es genauso. Eine Mutter oder ein Vater möchten nah bei ihren Kindern sein. Sie freuen sich, wenn ihre Kinder zu ihnen kommen. Ich weiß nicht, wer von euch Eltern, ein Elternteil ist. Man freut sich doch, wenn die Kinder zu einem kommen und einem erzählen, was sie bewegt, was sie erlebt haben. Sie haben eine Sehnsucht danach, ihren Kindern nah zu sein. Und ihr Lieben, wenn es ums Gebet geht, dann ist das nichts anderes. Gott hat eine Sehnsucht danach, uns als seinen Kindern nah zu sein. Dir nah zu sein. Die Grundlage jeglichen Betens, was ernstlich ist und was Gott hört, ist eine Beziehung zu dem Vater. Und Gott macht mir das in letzter Zeit sehr, sehr oft deutlich. Ich merke bei den vielen Diensten, die man halt so hat als Prediger im EGV, da merke ich, wie wichtig es ist, verwurzelt zu sein in der Beziehung zum Herrn. Dass ich nicht nur unterwegs bin und für den Herrn Dinge tue, die ja gute Sachen sind, sondern dass ich im Herrn bleiben soll, in Beziehung zu ihm stehen muss, um dann meinen Dienst erst erfüllen zu können. Gebet ist Beziehung zum Herrn, verbunden sein mit dem Weinstock. Und die ganze Bibel macht es deutlich, es geht beim Gebet nicht um ein bloßes, frommes Gerede ohne Herz. Nein, der Vater möchte keine kalten Gebete aus Eis, sondern er möchte ein Herz, was ihn liebt, als den Vater von seinen Kindern. Und wenn wir das tief begreifen, wie wunderbar das ist, dass der Vater uns nah sein möchte, näher als wir denken, dass er uns liebt als seine Kinder, dass er uns hören möchte, ich glaube, dann wird Gebet von einer frommen Pflicht zur Freude, dass wir uns wie dieser David Brainerd Zeit nehmen fürs Gebet, und zwar Stunden über Stunden. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein möchte, aber ich möchte dahin aus Freude am Beten. Spurgeon, der große Erweckungsprediger aus England, er hat mal einen guten Satz gesagt, in dem er sagte, Gott kann uns hören, weil er lebendig ist. Aber Gott will uns hören, weil er uns liebt. Gott kann uns hören, weil er lebendig ist, aber er will uns hören, weil er uns liebt. Gott möchte dich hören. Nicht nur am Morgen, nicht nur am Abend vorm Einschlafen. Gott möchte Zeit mit dir als seinem geliebten Kind, und er will dich hören und er will auf dein Gebet hören. Und ich glaube, die Wichtigkeit von diesem einen Satz zu erkennen, das Gebet eines Gerechten vermag viel, es macht den alles entscheidenden Unterschied in deinem Leben und im Leben insgesamt eines Christen. Der Christ, der betet, ist stark, weil er Gott selbst zu seiner Stärke macht. Und da ist es überhaupt kein Unterschied, ob man jetzt wie ich habe es gerade gehört, ich bin 27 Jahre alt, noch jung und dynamisch in jugendlicher Kraft. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man jung und dynamisch ist oder schon in die Jahre gekommen. Der Christ, der nicht betet, ist geistlich schwach, so alt oder so jung er auch sein mag. Aber der Christ, der betet, ist stark im Herrn, weil er Gott zu seiner Stärke macht. Ich hatte das Privileg, eine sehr, sehr alte Frau aus meinem Dorf, aus Müsen, lange Zeit begleiten zu dürften. Eher gesagt andersrum, sie hat mich lange Zeit begleitet, aber ich habe sie oft besucht. Und dann zuletzt ist sie ins Altersheim gekommen, nach Siegen, und auch da habe ich sie immer wieder besucht. Die Tante Lotte hieß sie, aus Müsen. Eine Frau, eine Christin, die 97 Jahre, meine ich, geworden ist, und bis zum Schluss war sie noch ganz klar im Kopf. Und sie hat mir immer eine Sache gesagt, David, jedes Mal, wenn ich da war, hat sie gesagt, David, alles nach oben, alles nach oben. Immer und immer wieder hat sie das gesagt. Und das Zweite, was sie mir sagte, ist, David, er will gebeten sein. Er will gebeten sein. Und diese Sätze haben sich bei mir eingeprägt von dieser alten Tante Lotte. Gott möchte gebeten sein und wir dürfen alles nach oben bringen. Und ich weiß, das sind Dinge, die ihr schon 1000 Mal gehört habt. Aber ich möchte uns nochmal alles heraus entspringt. So wie Gottes Wort unser tägliches Brot ist, was wir brauchen, um geistlich zu überleben, so ist das Gebet wie unser Atem. Wie wir andauernd atmen müssen, um Leben zu haben, so ist ein Christ aufgefordert und berufen, unablässig zu beten. Paulus sagt das, 1. Thessalonicher 5, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, betet unablässig und sagt in allem Dank. Euer Beten ist wie euer Atmen, wenn wir geistlich leben wollen. Und wie ich schon sagte, im Gebet natürlich, es geht um Fürbitte, aber es geht auch um Danksagung. Es ist statistisch erwiesen, dass dankbare Menschen glücklichere Menschen sind. Paulus sagt nicht umsonst, freut euch alle Zeit und betet unablässig und sagt in allem Dank. Diese Dinge gehören zusammen, wenn es ums Gebet eines Gerechten geht. Denn unser höchstes Ziel als Menschen ist die Verherrlichung Gottes. Dass Gott geehrt wird durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und so möchte Gott Dankbarkeit. Uns zum Glück und ihm zur Ehre. Dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. Er sagt das im Psalm 50, wer diesen Psalm kennt, wo Gott davon redet, dass er kein Gefallen daran hat, an all diesen Schlachtopfern, die Menschen ihm aus bloßer Routine bringen. Und ich glaube, auch bei uns, manchmal fahren sich christliche Pflichten ein wie so eine fromme Routine. Und Gott sagt, nein, ich habe keinen Gefallen an diesen Schlachtopfern, an diesen religiösen Dingen. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Dankbarkeit, die von Herzen kommt. Dadurch wird Gott geehrt und wir, ja, kann man so sagen, und wir glücklich. Und natürlich, wir dürfen Gott bitten. Wir sind sogar aufgefordert dazu. Der Vers handelt ja von dem Gebet eines Gerechten, was viel vermag, wenn es ernstlich ist. Der Vers handelt von der Kraft des Gebets, in der Fürbitte, dass Gott viel bewirken kann. Und ich kann euch versprechen, Gott kann durch einen einzelnen Christen, der ernstlich betet, tausendfach mehr tun als durch 100 oder gar 1000 Prediger oder Pastoren, die in ihrer eigenen Kraft wirken. Durch einen Christen, der ernstlich betet, kann Gott tausendfach so viel mehr tun, als wir uns vorstellen können, weil Gebet Kraft hat. Dein Gebet hat Kraft und bewegt den Arm Gottes. Wie ich schon sagte, dieser David Brainerd hat viele, viele Dinge durch das Gebet errungen. Und auch ich selbst, ich neulich zum Beispiel, als kleines Beispiel. Mein Opa hatte einen Herzinfarkt vor kurzer Zeit und ist ins Krankenhaus gekommen und es sah sehr, sehr schlecht um ihn aus. 5 Wochen lag er im Krankenhaus, dem Tod nah. Und dann sind wir von unserer Gemeinde aus, sind wir ins Krankenhaus gekommen, um zu singen, um den Patienten dort auf dieser Station Weihnachtslieder zu singen an Heiligabend. Und dann sind wir zum Zimmer meines Opas gegangen und ja, haben Lieder gesungen. Der Christoph Nickel hat noch eine kurze Predigt oder eine kurze Andacht da gehalten. Und wir waren vor dem Zimmer meines Opas und der Liegenachbar von meinem Opa, das habe ich schon vorher gemerkt, der hält nicht viel vom Glauben. der, ich will nicht sagen, dass er antichristlich ist, aber doch merkte man ihm an, der war gar nicht begeistert. Und während wir gesungen haben, da hat dieser Liegenachbar die ganze Zeit geredet. Und das hat mich gestört, weil ich muss dazu sagen, mein Opa ist noch kein Christ. Und ich habe in dieser Zeit gerungen vor dem Herrn, dass mein Opa gerettet wird. Und dann sind wir extra hingegangen zu singen und Gottes Wort zu bringen. Und dann ist da dieser Liegenachbar und redet. Und es hat mich so sehr gestört in meinem Herzen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe ernstlich gebetet. Ich habe gebetet, ich war wirklich ein bisschen sauer, wenn man das so sagen darf. Und ich habe gebetet, Herr, ich bete, dass dieser Mann, der da neben dem Opa liegt, ich wünsche mir doch, dass er Christ wird, dass mein Opa gerettet wird. Und ich bete, dass dieser Mann da wegkommt. Und ich bete, dass an seine Stelle ein lieber Bruder hingelegt wird, ein Christ dahin kommt. Weil ich wollte, dass mein Opa gerettet wird, das Wort Gottes hört. Und dann beim nächsten Besuch komme ich in das Zimmer rein und dieser Mann, der so antichristlich eingestellt war, war weg. Und es lag ein neuer Mann da mit einer sympathischen Ausstrahlung und ich sah direkt auf seinem kleinen Krankenhaustischchen, da lag ein christlicher Kalender und christliche Lektüre und ich wusste, Gott hat mein Gebet gehört. Der andere ist weg, nichts gegen ihn, ich hoffe auch, dass er gerettet wird. Und ein Christ liegt da. Und nach dem Besuch von meinem Opa bin ich kurz zu ihm gegangen und habe ihm, ohne dass er was wusste, habe ihm gesagt, ich habe für sie gebetet. Und er sagte, ja, ich weiß. Und er hatte sogar schon versucht, meinem Opa den Glauben nahe zu bringen. Und da durfte ich wissen, ja, der Herr hat mein Gebet erhört. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das ist nur ein Beispiel von Hunderten aus meinem Leben, aber von allen von uns. Jeder hat doch schon erlebt, wie Gebet Berge versetzen kann, wie Gebet wirkt. Und wir müssen uns bewusst machen, die Kraft liegt nicht im Gebet an sich, sondern in dem Gott, an den sich unser Gebet richtet. Eine spannende Definition habe ich auch von Spurgeon gelesen. Er hat gesagt, beten bedeutet, in das Schatzhaus Gottes einzutreten und Reichtümer aus einem unerschöpflichen Vorratshaus zu sammeln. Beten bedeutet, in das Schatzhaus Gottes einzutreten und Reichtümer aus einem unerschöpflichen Vorratshaus zu sammeln. Gott hat alles. Er hat einen unerschöpflichen Reichtum, er hat alle Macht. Und im Gebet treten wir in diese Schatzkammer und dürfen daraus nehmen. Ich finde es schön, mit welcher Zuversicht Spurgeon das geschrieben hat. Nun, die Frage ist, was gibt uns eigentlich Zutritt zu diesem Schatzhaus oder zu dieser Schatzkammer des Gebets? Und auch das sagt dieser einzelne Vers. Denn es heißt hier, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Jetzt ist die Frage, wer sind diese Gerechten? Auch das müssen wir wissen, um Glauben zu haben, dass Gott wirklich unser Beten hört. Die Gerechten oder die Heiligen sind nicht nur irgendwelche besonderen Menschen aus der Kirchengeschichte, wie es die katholische Kirche sagt, die Heiligen. Man wird heilig gesprochen. Nein, wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass du und ich Heilige sind. Heilige und Gerechte, nicht aus uns heraus, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind geheiligt, gerecht gesprochen, abgewaschen durch das kostbare Blut von Jesus. Und das ist so wunderschön, denn jetzt sieht Gott, wenn er dich ansieht, dann sieht er einen makellosen Menschen. Natürlich, Gott ist nicht blind für unsere blinden Flecke, aber was er sieht, ist Christus, der für all deine Unzulänglichkeiten sein Leben gegeben hat, der dich reingewaschen hat mit seinem kostbaren Blut. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Gerechter durch das, was Jesus für dich getan hat, trotz unserer Unvollkommenheit. Das ist ein Wunder des Evangeliums, was der Herr uns schenkt. Achtet mal darauf, in jedem einzelnen seiner Briefe von Paulus, selbst an die Gemeinde in Korinth, wo ja wirklich nicht alles heilig zugegangen ist, schreibt er am Anfang die Begrüßung an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen hier in Kreuztal, Stadtmission. Ihr seid Heilige durch das Blut eures Herrn. Und wisst ihr, das Gute ist, von heiligen und gerechten Kindern lässt Gott, der Heilige Vater, sich gerne erbitten. Christus hat uns das erkauft. Er hat uns gerechtfertigt durch sein Blut, sodass wir als Gerechte vor ihm stehen. Und von Gerechten lässt der Herr sich gerne erbitten. Deswegen ist es wichtig, dass du das erkennst. Du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt. Nichts steht mehr zwischen dir und Gott und seinem unerschöpflichen Reichtum. Und wir sollten nicht meinen, dass Gott gnadig ist. Manchmal haben wir ja so ein Bild von Gott, dass er gnadig wäre, aber nein, Gott ist keineswegs gnadig. Wie alle seine Eigenschaften ist auch seine Großzügigkeit grenzenlos. Er gibt gerne. Kennt sicher das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Was sagt der Vater zu diesem älteren Sohn, der dachte, dass er sich seine Gunst erarbeiten muss, als er auf dem Feld draußen war, am Schuften für den Vater? Was sagt der Vater zu ihm, als der jüngere Sohn heimkam und traurig war? Ein ganz spannender Vers. Er sagt: Mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Du hättest es dir nehmen dürfen. Du hättest feiern können. Du hättest das Schlachtopfer, du hättest mit deinen Freunden, ja, es schlachten können und feiern können. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der Vater zu diesem älteren gesetzlichen Sohn. Und ich glaube, er sagt es auch zu uns. Meine Kinder, alles, was mein ist, ist dein. Du darfst darum bitten. Wir dürfen nehmen aus der Fülle und geben. Der Vater hat uns versprochen, er gibt uns keinen Stein, wenn wir um Fisch bitten oder um Brot. Er gibt uns keine Schlange, wenn wir um Fisch bitten. Nein, er will seinen Kindern gute Gaben geben. Das hat er versprochen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, viel, weil Jesus Christus viel hat. Ihm, dem alle Macht gegeben ist. Und Jesus hat es immer und immer wieder betont und gesagt, zum Beispiel Johannes 16, Vers 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Und wisst ihr, ich will dieser Verheißung glauben, damit ich mit Freude bete. Ich will ihr glauben und ich will mich nicht abhalten lassen von unerhörten Gebeten weiter zu glauben. Ich will glauben, was Jesus sagt. Ich will glauben, dass keins meiner Gebete vergeblich ist. Ich will glauben, dass Gott handelt, wenn ich ihn bitte. Denn ich glaube, um nicht enttäuscht zu werden, dürfen wir den Beziehungsaspekt nicht vergessen. Denn was sagt Jesus? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das heißt nicht, dieser Vers, wir dürfen den nicht nehmen und sagen, okay, ich bete jetzt, dass morgen ein tolles Auto vor meiner Tür steht. Sicherlich wird Gott dieses Gebet nicht erhören. Und das ist wichtig, dass wir den Beziehungsaspekt im Gebet nicht vernachlässigen. Ich habe schon große Dinge erlebt durchs Gebet. Und ich habe auch schon große Dinge nicht erlebt durchs Gebet. Ich habe erlebt, wie ein Hirntumor, wie eine Veränderung im Hirngewebe einfach verschwunden ist durchs Gebet. wo wir um Heilung für diese Freundin von uns gebetet haben, habe ich erlebt. Und gleichzeitig habe ich erlebt, wie ein Vater von einer guten Freundin von uns an einem Hirntumor gestorben ist, der nicht geheilt wurde. Habe ich auch erlebt. Ich weiß, Gebet hat unfassbar große Macht. Aber ich weiß auch, dass ich den Beziehungsaspekt nicht vergessen darf und dass Jesus sagt, wenn ihr etwas nach meinem Willen betet, so werde ich es euch geben. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oder im ersten Johannesbrief. Wir wissen, dass wir das, worum wir gebeten haben, empfangen haben, weil wir es nach seinem Willen gebeten haben. Und ich möchte euch ermutigen, wie gesagt, diesen Beziehungsaspekt nicht zu vernachlässigen, damit wir nicht enttäuscht werden. Selbst wenn wir manchmal meinen, etwas Gutes zu erbeten und Gott es uns nicht schenkt, vertrauen wir dem Vater, dass er weiß, was er tut. Vertrauen wir dem Vater, dass er weiß, wann er etwas schenken sollte und wann er es vielleicht auch zurückhält. Aber hören wir nicht auf zu glauben. Hören wir nicht auf, glaubend zu beten. Und investieren wir uns in die Beziehung. Denn wenn Gott sagt, ich gebe euch, wenn ihr nach meinem Willen bittet, nun, dann geht es darum für uns, möglichst gut den Willen des Vaters zu erkennen. Und das ist eigentlich ganz logisch. In Bezug auf meine Frau zum Beispiel, je besser ich meine Frau kennenlerne, je mehr ich mit ihr rede, je mehr ich auf ihre Worte höre, desto mehr weiß ich, was ihr wichtig ist, was ihr am Herzen liegt. Und ich glaube, mit Gott ist es nichts anderes. Je besser wir den Vater kennen, je mehr wir sein Herz besser verstehen, sein Wort lesen, auf seine Worte hören und mit ihm reden, desto besser verstehen wir, was der Wille des Herrn ist. Und wenn wir wissen, was der Wille des Herrn ist, dann können wir voller Glauben beten. Und das Gebet eines Gerechten wird viel vermögen. Nun, es heißt ja, das Gebet eines Gerechten vermag viel, und das ist der letzte Teil, wenn es ernstlich ist. Und ich glaube, das ist ein ernstliches Gebet. Ein Gebet im Willen Gottes und ein Gebet im Glauben. Was den Glauben angeht, muss ich euch auch noch sagen und auch mich erinnern, dass Glaube niemals auf sich selbst schaut. Ich habe lange, lange Zeit den Fehler gemacht, dass ich Gott um Dinge gebeten habe und dann habe ich meinen Glauben geprüft. Habe ich genug Glauben? Und jetzt habe ich gezweifelt, jetzt muss ich nochmal beten, aber jetzt wirklich im Glauben, dass Gott das auch tut. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe auf mich selbst geschaut. Aber Glaube schaut niemals auf sich selbst. Die Blickrichtung des Glaubens ist immer Gott selbst. Glaube schaut auf den großen Gott statt auf sich selbst. Und er wartet vom Gott, nicht von seiner eigenen Größe Erhörung. Um es mal im Bild zu sagen, wenn Glaube sprechen könnte, dann würde er nicht sagen, ich werde diesen Berg versetzen, sondern Glaube würde sagen, mein Gott wird diesen Berg versetzen. Der, dem alles möglich ist, der wird tun, wenn ich ihn bitte. Und Glaube lässt los. Ich glaube, wir sehen Glauben oft etwas als etwas, was wir krampfhaft festhalten müssen, aber es ist vielmehr ein Loslassen, ein Vertrauen auf den Herrn. Er wird tun, er wird mein Gebet erhören. Und ja, vielleicht nicht immer so, wie ich es für richtig halte, aber er wird handeln, wenn ich ihn bitte. Er wird handeln, so wie er es für gut hält. Und ich darf loslassen, ich darf mich fallen lassen und vertrauen. Und ich glaube, das ist ein Glaube, der Leichtigkeit mit sich bringt. Leichtigkeit und Schönheit. Denken wir dran. Ich möchte uns, wie gesagt, heute Morgen nur erinnern. Das Gebet jedes einfachsten Gläubigen, durch das Gebet jedes einfachsten Gläubigen kann der Herr alles tun. Und ein kleiner Glaube an den großen Gott ist besser als sein großer Glaube an sich selbst. Deswegen will ich uns ermutigen, uns zu verlassen, ernstlich, inbrünstig, mit ganzer Hingabe uns auf den Herrn zu verlassen, dass er handelt, wenn wir glauben, wenn wir beten. Und wenn uns Glauben fehlt, beten wir wie die Jünger: Herr, mehre uns den Glauben. Auch das dürfen wir tun. Der Herr ist gnädig, auch mit unserer häufigen Ungläubigkeit. Aber denken wir dran, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Paulus schreibt dann weiter, damit möchte ich schließen: Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Man kann viel übers Beten reden, aber besser ist es zu beten. Besser ist es zu tun. Und vielleicht nach dem Abendmahl können wir uns ja noch kurz die Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten und wie Elia das hier getan hat, beten, dass der Himmel sich auftut, dass geistlicher Regen herunterkommt im Sinne, dass der Herr seine Gnade nochmal durchbrechen lässt hier im Siegerland. Das Gebet eines Gerechten kann das tun. Elia war ein Mensch wie wir, mit gleichen Empfindungen und Gemütsregungen, doch er hat ernstlich gebetet. Die größten Männer und Frauen Gottes waren Männer und Frauen des Gebets. Dadurch konnte der Herr Gewaltiges bewegen. Und so einer möchte ich werden. Und ich wünsche euch, ob jung oder alt, dass wir Männer und Frauen des Gebets werden. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir so tiefgehend und so viel in deinem Wort finden über das Thema Gebet. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns den Glauben mehrst. Herr, dass unser Beten, Herr, unser kleines, schwaches Beten, Herr, deinen mächtigen Arm bewegt. Und Herr, dass du handelst, wenn wir beten. Herr, und manchmal auch nicht handelst, wenn wir nicht beten. Herr, bitte mehre uns den Glauben. Herr, in diesen einen einzigen Vers, Herr, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Herr, mach uns zu Männern und Frauen des Gebets, Herr. Herr, die durch dich, Herr, große Berge versetzen. Herr, durch die du wirken kannst, Herr, weil wir beten. Weil wir bitten, Herr, und weil wir Glauben haben. Da bete ich für, Herr, in deinem Namen. Amen.
Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.